Ja, lieben Schwestern, lieben Brüder, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Das erste Mal, dass es so kurz hintereinander ist, innerhalb von 4 Wochen. Aber das darf ja auch mal so sein. Wir haben heute, wenn man so die Losungen gelesen hat, den 18. Sonntag nach Trinitatis. Und wie jeder Sonntag im Jahreskreis hat auch dieser Sonntag ein Thema, das heute schon angeklungen ist im Gebet, das angeklungen ist in den Liedern, die wir gesungen haben, das angeklungen ist eben in der Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Es geht um das Verhältnis von Glauben und Leben. Wie gehören Glauben und Leben, Alltag und Feiertag, wie gehört das beieinander? Dass es nicht zerfällt. Wie drückt sich das, was wir glauben, in unserem Leben aus? Das ist also das Thema des heutigen Sonntages. Und da hören wir auf ein Wort extra zu aus dem Jakobusbrief. Ich lese uns das auch einmal vor für die Menschen, die das unter Umständen später hören. Jakobus 2, vom 14. Vers an, steht Folgendes. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat auch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, 1. Mose 15, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einen anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Herr, wir bitten dich nun, segne dein Wort an uns, dass wir wachsen im Glauben, in der Erkenntnis und in der Liebe. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, eine lange Zeit hindurch war der Jakobusbrief in der evangelischen Christenheit nicht gut angesehen. Das geht auf Martin Luther selber zurück, der fand den blöd. Das war der ganz offen. Und zwar deswegen, weil der Jakobusbrief so gar nichts vom Evangelium an sich hat. Also von der frohen Botschaft. Gar nichts von der Rettung der Sünder durch das Blut Jesu erzählt, nichts davon. Sondern die ganze Zeit mit Geboten und Verhaltensmaßregeln kommt. Und das war Martin Luther nicht so sympathisch, weil das hatte er schon im Kloster. Und er fand das also nicht so toll und hat also den Jakobusbrief ganz ans Ende des Neuen Testaments geschoben, direkt vor die Offenbarung. Und so ist es dann über lange, lange Zeit geblieben. Vom Jakobusbrief hat man in der evangelischen Christenheit, egal ob landes- oder freikirchlich, selten was gehört. Und man kennt ja eigentlich nur diese berühmte Conditio Jacobea, ne? So Gott will und wir leben, wollen wir das und das tun. Das ist so ein Schlagwort, was man kennt, das stammt von hier. Und eben manche kennen eben die Aufforderung zum Gebet für die Kranken, dass man für kranke Menschen beten soll und dass es dann besser mit ihnen wird, wenn die Gemeindevorsteher, Kirchenvorstand Menschen besucht und mit ihnen zu Gott spricht. Aber sonst weiß man nicht viel. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten gewaltig geändert. Der Jakobusbrief ist richtig Mode geworden, seitdem man in der Christenheit der Meinung ist, man müsste politisch links sein, um wahrer Christ zu sein. Seitdem ist der Jakobusbrief wieder ganz modern geworden. Weil er bringt nämlich eine harsche Kritik an den Reichen. Er bringt eine harsche Kritik an der Ungerechtigkeit in der Welt und ist sozusagen dann die Plattform für Menschen, die sich in sozialen Dingen sehr engagieren. Ja, wer hat jetzt recht? Martin Luther, der sagt das eigentlich eher nichts. Oder moderne, linksgesteuerte Theologen? Das ist so eine Frage. Wenn wir den ganzen Kram mal weglassen und hören die mal selber zu, wäre eine Möglichkeit. Und wir merken an dieser Stelle bereits, dass das Wort Gottes uns nicht nur eine Möglichkeit gibt, etwas zu sehen und zu bedenken. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. Man darf etwas nicht verwechseln. Man darf nicht die richtige Aussage, dass hier in der Bibel alles zu finden ist, was für unser Heil notwendig ist, das stimmt, darf man nicht verwechseln mit der Aussage, es wäre alles gleich. Das stimmt nämlich nicht. Keineswegs. Die Bibel, wenn man sie wirklich auf sich wirken lässt und liest, dann ist sie ein Chor. Ein Chor von Stimmen, die auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist weisen und die nicht alle dauernd dasselbe sagen. Das wäre auch schade. Sondern so wie wir ja ganz verschiedene Situationen in unserem Leben haben, wie wir manchmal traurig sind und manchmal fröhlich, wie wir manchmal eine auf den Deckel brauchen und manchmal die Hand in unserem Rücken brauchen und den Arm, der uns stützt. So ist es mit der Bibel auch. Es kommt eben alles drin vor, das ganze pralle Leben. Und hier geht es also um das Verhältnis von Glauben und Werken. Wir würden heute sagen, es geht um das Thema des Authentischseins. Klassisch, wie würden wir das nennen, wenn der Glaube und das Leben total auseinanderfallen? Das klassische Bezeichnung dafür ist Heuchelei. Ja, dann fallen Glaube und Leben auseinander. Wenn ich auf der einen Seite fromme Sachen sage und vielleicht auch glaube, und aber lebe wie der letzte Mensch und mich auch meinen Mitmenschen gegenüber so benehme wie der letzte Mensch, dann ist das Heuchelei. Und Menschen, die draußen sind, die keine Christen sind, die können zwar nicht verstehen, was wir glauben, die können aber sehr wohl sehen, wo es klemmt. Und können sehr wohl sehen, wo das, was wir sagen und das, was wir leben, völlig auseinanderfällt. Es gibt also so eine hübsche Geschichte, da erzählt, ich weiß nicht, die Älteren unter uns werden noch den frommen Chaoten kennen, Adrian Plass. Ja? Und er erzählt in einem seiner Bücher Folgendes. Er erzählt, er war also bei so einem Familienwochenende, das gibt es in England öfters mal, ja, so Familienwochenende mit der Gemeinde, und da gibt es also, das ist ein richtiges Zeltlager, da gibt es ein großes Zelt für die Veranstaltung und dann bringt jeder seinen Wohnwagen oder Zelt oder so mit und man hat da so ein Wochenende geistlicher Natur, so eine Art Familienfreizeit. Und die hatten dann auch einen Redner und der hat dann gepredigt darüber, dass man sich keine Sorgen machen soll. Weil Gott für einen sorgt. Ne? Alle eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Und er hat das dann also in bewegten Worten eine halbe Stunde lang dargelegt. Immer wieder dasselbe. Ich muss mich nicht sorgen, weil Gott für mich sorgt. Warum muss ich mich nicht sorgen? Ja, Gott sorgt für mich und so weiter und so weiter. Wie man das so hat. Und dann war die Predigt vorbei und hinter der hinter der Zelt, sagte dann, oh, ich mache mir solche Sorgen, dass ich die Menschen nicht erreicht habe. Und dann hat der Adrian zu ihm gesagt, ja, sag mal, du hast doch eben die ganze Zeit von Nicht-Sorgen geredet. Ja, da habe ich ja gepredigt. Und das ist es, wenn Glaube und Leben auseinanderfallen. Also wenn das, was wir sagen und was wir denken, eigentlich im Leben gar nicht wahr ist. Und darum geht es also hier dem Jakobusbrief. Was meint ihr denn, sagt er, der Glaube macht selig? Dass es Gott gibt, weiß der Teufel auch und fürchtet sich. Ja, also bitteschön. Ist das was Besonderes? Und tatsächlich ist es ja so, die Diskussion um den Glauben ist meistens für die Frankfurter. Die ist meistens für die Frankfurter. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die nicht glauben und man diskutiert, ob es Gott gibt, das ist eine der sinnlosesten Dinge, die man tun kann. Der glaubt das doch eh nicht. Der kommt ja schon mit der festgefügten Überzeugung, dass es sowas nicht gibt. Was haben wir uns denn da zu sagen? Ja, also, ob es Gott gibt oder nicht, das ist eine Frage, die macht doch nicht selig. Was sollen wir daran selig machen? Sagt der Jakobusbrief. Aber guck doch mal Folgendes, sagt er. Nehmen wir mal an, Bruder oder Schwester, da muss man noch mal was zu den Brüdern sagen. Wenn in der Bibel steht, liebe Brüder, sind manchmal wirklich die Brüder gemeint und manchmal alle. Weil die griechische Sprache hat kein Wort für Geschwister, was wir haben. Also sie müssen Brüder und Schwestern extra nennen. Und wenn sie alle meinen, sagen sie auch einfach die Brüder. Das ist also jetzt nicht unbedingt, um jemanden auszuschließen. Oh Gott, was für Zeiten leben wir. Sondern das ist einfach ein Terminus technicus, also ein Fachbegriff, ja. Weil es im Griechischen eben für Geschwister kein Wort gibt. Gibt es nicht. Und jetzt sagt er also, wenn es einen Bruder oder eine Schwester gibt, die sind nackt und hungrig. Und ihr sagt mit ihnen, geht mit Gott. Aber geht. Was soll das für ein Glaube sein? Und die Frage ist ja mal sehr berechtigt. Die Frage ist doch mal sehr berechtigt, was das für ein Glaube sein soll, der sich im Leben nicht zeigt. Und zeig mir doch mal deinen Glauben ohne Werke, sagt der Jakobusbrief. Mach doch mal. Aber ich kann dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Kann ich machen. Ich kann zeigen, was ich tue, weil ich glaube. Welche Konsequenz hat denn mein christlicher Glaube in meinem Alltag? Wo zeigt sich denn das, was ich vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist weiß und glaube? Montags. Wie geht das? Und das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage, auch wenn man an das Thema Mission denkt. Denn die Menschen können nicht sofort verstehen, was wir denn glauben. Sie können aber sehen, was wir tun. Und sie können über dieses ins Nachdenken kommen, ins Fragen. Sie können fragen, warum machst du das denn? Ein Tipp, von einem alten Dorfgeistlichen, drängt es den Leuten nicht auf. Wenn ihr zum Beispiel eine Blühwiese einrichtet, weil ihr aus eurem Glauben der Überzeugung seid, dass es gut ist, die Schöpfung zu erhalten, was ich auch finde, dann stellt kein Schild daneben: diese Blühwiese wurde von Fritzchen Müller errichtet, weil er so toll fromm ist. Das ist kaputt. Macht eine Blühwiese. Und wenn dann jemand kommt und sagt: ach, ist ja schön, wie kommst du denn da drauf? Dann sagt sie ihm. Wenn keiner fragt, braucht ihr auch keine Antworten. Es spart viel Zeit. Wenn ihr in der Tafel mitarbeitet, im Kirchenladen mitarbeitet oder im Weltladen oder sonst wo, weil ihr Christen seid und weil ihr das wichtig findet, macht es einfach. Und wenn Menschen fragen, warum machst du das, dann zeigt ihnen euren Glauben aus euren Werken. Labert sie nicht tot. Gebt ihnen Zeit. Lasst sie sehen und lasst sie beobachten. Die Oberflächlichen werden die Achseln zucken und weitergehen. Und dann wird es nichts nutzen, wenn ihr ihnen nachlauft. Dann seid ihr nur lästig. Habt die Geduld, den Menschen die Zeit zu geben, sich Gedanken darüber zu machen, warum ihr das tut. Und erst wenn wirklich das Interesse da ist und Fragen kommen, dann zeigt euren Glauben aus euren Werken. Denn Glaube ohne Werke, sagt der Jakobusbrief, ist tot. Werke ohne Glauben sind auch tot. Aber wenn sie zusammenkommen, dann ist das der ideale Zustand. Das Ganze begründet er dann noch mit zwei Beispielen aus dem Alten Testament, nämlich einmal mit Abraham, der ja aus Gehorsam seinen Sohn Isaak tatsächlich bereit ist zu opfern. Und da gibt es jetzt zwei Stränge. Natürlich findet die Opferung nicht statt. Gott will keine Menschenopfer, vollkommen klar. Es gibt also zwei Stränge, das dann so zu sehen. Die einen sagen, wie hier der Jakobusbrief, der Glaubensgehorsam, die Tat, dass er tatsächlich bereit war, das zu tun, hat Abraham in Gottes Augen groß gemacht. Und die andere Richtung, die sagt, dazu gehört Luther und auch Kierkegaard, der berühmte Philosoph, die sagen, nein, diese Haltung von Abraham, dass er Gott so sehr vertraut hat, dass es nicht sein kann, dass Gott tatsächlich Blut sehen will, die hat ihn gerettet. Es wird an beiden etwas stimmen. Und er bringt als zweites Beispiel dann diese Hure Rahab, die bei der Einwanderung Israels ins gelobte Land zwei Spione, zwei israelitische Kundschafter bei sich versteckt vor der Polizei und sie auch wieder auf dem sicheren Weg nach Hause schickt. Da kann man auf der einen Seite sagen, dass sie das getan hat, hat sie gerettet, denn sie wurde dann bei der Eroberung Jerichos, wo das sich abgespielt hat, nicht behelligt, sie und ihre Familie. Und man kann auf der anderen Seite sagen, dass sie geglaubt hat, dass Gott der Herr im Himmel und auf Erden ist und deswegen den Leuten geholfen hat. Das hat sie gerettet. Beides stimmt. Und so ist das mit uns auch. Es ist der Glaube, wie Paulus sagt, der Glaube, der in der Liebe tätig ist, der ist es, was zählt. Das gilt zuallererst einmal nach innen. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann als Zeugnis gegenüber der Welt, ist eine Christenheit, die völlig zerstritten ist. Das ist das schlechteste Zeugnis, was es geben kann. Und wir haben von diesen Zeugnissen sehr schlechte gegeben in den letzten 2000 Jahren. Alle miteinander. Kein Unschuldiger. Ob das die katholischen Geschwister waren, ob wir als Protestanten das waren, ob es die Orthodoxen waren, ob es freikirchliche, Pentekostale, sonst was war. Wir haben alle in dieser Stelle nicht so ein gutes Zeugnis gegeben. Und wir sind aber heute, und das ist eine gute Entwicklung, das ist keine schlechte Entwicklung, wir sind heute auf dem Weg, diese Sünde zu bekämpfen und nicht mehr als Christen aufeinander loszugehen. Wir haben auch so Probleme genug. Das ist einfach mal wahr. Dieser Zusammenhang von Glaube und Leben gilt erst einmal in der Gemeinde selbst. Deswegen hat Jakobus auch einiges zu sagen zu dem Verhältnis der Reichen und der Armen, wie sich die Reichen gegenüber den Armen teilweise in der Gemeinde benommen haben. Und dass das so nicht geht. Wir können nicht alle Unterschiede zwischen den Menschen aufheben. Wir können nicht hingehen und sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Guten und Bösen, zwischen Dicken und Dünnen, zwischen Dummen und Gescheiten, zwischen Armen und Reichen, zwischen Männern und Frauen. Die gibt es. Und wer die aus der Welt schaffen will, wird nur die Hölle bringen. Das ist nicht möglich. Das geht nicht. Es wird immer wieder probiert, diese Unterschiede zwischen Menschen aufzuheben und zu meinen, das wäre Gerechtigkeit. Manchmal ist es Gerechtigkeit, in vielen Fällen ist es aber einfach nur die Hölle. Wir können aber dafür sorgen als Christen, und darum geht es, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich, Alt und Jung, Mann und Frau und so weiter in der Christenheit nicht mehr zerstörend werden. Dafür können wir etwas tun. Wir können als Reiche etwas dafür tun, dass der Unterschied zwischen Reich und Arm in der Christenheit nicht mehr so zerstörend wirkt, wie er draußen wirkt. Wir können in der Christenheit nicht mit einem Gebet und magischen Wort oder so den Unterschied zwischen Dummen und Gescheiten aus der Welt bringen. Zwischen Erfolgreichen und Erfolglosen schaffen wir nicht. Aber wir können dafür sorgen, dass sie nicht mehr so zerstörend sind. Das können wir machen. Da können wir was tun. Und genau auf das hebt der Jakobusbrief ab. Es gibt die Möglichkeit, das, was wir glauben, aus unseren Werken zu zeigen. Aus unserem Leben. Mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat und die unterschiedlich sind. Nicht jeder und jede hat von uns dasselbe bekommen an Möglichkeiten und an Gaben. Aber niemand hat nichts. Christenmenschen, die keine Gaben haben, gar nichts, die gibt es nicht. Die gibt es überhaupt nicht. Für andere beten kann jeder. Ein gutes Wort für andere Menschen finden kann jeder. Eine Kleinigkeit tun, die unserem Glauben entspricht, kann jeder. Und da ist keiner zu gering dafür und auch keiner zu groß. Es geht also bei diesen Dingen um das Zeugnis, was wir uns selbst, untereinander und der Welt geben. Und das soll nicht geheuchelt sein. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle alles gleich machen und jeder dasselbe tut und dass es nur eine wahre Möglichkeit gäbe, den Glauben zu zeigen und alle anderen sind falsch. So ist es nicht. Es geht darum, dass wir durch uns hindurch scheinen lassen, was wir tun und warum wir es tun. Und dabei, wenn wir das tun, bei diesem Zeugnis den Leuten nicht auf den Wecker gehen. Wir müssen nur uns selber sehen, wie viel geht uns einfach auf den Wecker. Wie viele Forderungen werden an uns jeden Tag gestellt? Wer alles, was von uns will, wer uns alles, was verkaufen will, wer uns alles sagen will, das müsst ihr tun, um toll zu sein, wer alles Ansprüche an uns stellt. Das müssen wir uns nur mal einfach vorstellen. Wir brauchen ja nur, was weiß ich, den Computer anzuschmeißen und werden überschüttet mit Werbung. Wir werden überschüttet mit Nachrichten. Wir werden überschüttet mit Forderungen, zu denen wir Stellung nehmen sollen. Unser Postfach ist voll mit Petitionen, die wir unterschreiben sollen, um gute Menschen zu sein. Und das geht doch nicht nur uns so, das geht doch allen so. Wir werden doch alle die ganze Zeit finanziell und ethisch und moralisch gefordert. Alle wollen was. Alle sind gut. Und alle wollen, dass wir auch genauso gut sind wie sie. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, das trifft jetzt jemanden, der nicht gläubig ist. Der also keinen Filter hat, wo er das dran überhaupt sortieren kann, sondern den das ungeschützt trifft. Und jetzt stellen wir uns vor, dann kommen noch Christen dazu, die Forderungen haben. Und zu den Forderungen, die sowieso schon auf die Leute runterkommen, noch welche dabei tun. Ja, würden wir denn nicht allergisch? In der heutigen Zeit ist es tatsächlich so, dass wir, das ist, was Jakobus sagt, aus ganz anderen Gründen wie man sich sonst so vorstellt, sehr aktuell ist. Es geht nicht darum, die Kirche zu politisieren in eine Richtung. Das ist albern. Es geht darum, eine Methode zu finden, einen Weg, die frohe Botschaft so zu leben, dass sie einladend wirkt. Und nicht abstoßend. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir Studenten und wir hatten so eine Tagung, es gab Praktikum und wir hatten so eine Tagung am Ende dieses Praktikums und da wurde auch ein bisschen gefeiert. Also wir haben jetzt uns nicht die Goldkante gegeben, sondern einfach ein bisschen gefeiert und da war auch mal ein Bierchen dabei und ein Glas Wein. Und da war ein Mitstudent, das war der frömmste von uns allen. Und jeder hat gegessen und getrunken, wonach ihm war. Und dieser Kollege, dieser Kommilitone, hat sich dann erhoben und hat eine Rede gehalten, warum er aus ethischen Gründen keinesfalls Alkohol trinken kann. Es hatte ihn keiner gefragt. Er hätte doch mit seinem Wässerchen glücklich sein können. Aber er musste eine große Rede halten, wo er seine eigene ethische Überlegenheit noch einmal uns allen dargestellt hat. Meint ihr, das war einladend? Wir haben die Augen verdreht. Es war nervig. Und so sollen wir unseren Glauben nicht zeigen. Nicht so. Wer meint, aus christlichen Gründen abstinent sein zu sollen, bitte gern. Okay, aber das ist keine Mission. Das ist keine Mission. Auch das blaue Kreuz kann nur denjenigen helfen, denen es oben steht, Alkoholiker zu sein. Den glücklichen Säufern hilft es nicht. Das ist also der Weg, den, denke ich, wir heute so einschlagen sollten, einladend leben. Und die Klappe halten, bis wir gefragt werden. Und anfangen unter uns, da kann man das wunderbar üben, unter uns Christenmenschen, die wir schon wissen, warum wir hier sind heute Morgen. Und die wir auch wissen, warum wir morgen noch Christen sein möchten und die wir wissen, warum wir es gestern waren. Da können wir anfangen zu üben. Und da können wir uns austauschen ohne Angst. Und da könnte es sein, dass dann uns eine Idee kommt, einladend zu leben. Aber nicht die Leute zulabern. Die haben es schwer genug. Die brauchen nicht noch jemanden, der alles besser weiß. Wartet auf die Fragen. Ein Glaube, der nichts macht, ist mausetot. Da sind wir uns einig. Und da hätte auch Paulus nichts dagegen. Und Jesus auch nicht. Ein Glaube, der nichts tut, ist mausetot. Ein Glaube, der mit dem Leben völlig auseinanderfällt, ist Heuchelei. Ist für Christen kein Weg. So zu tun, als ob, bringt nichts. Fällt auf und macht uns unglaubwürdig. Es macht uns unglaubwürdiger, als einen Fehler begangen zu haben. Sondern zu gucken, wer bin ich? Was hat der liebe Gott mir geschenkt? Er hat euch was gegeben. Es gibt niemand ohne Gaben. Gibt es nicht. Das mache ich einfach mal. Und dann passiert was. Ihr wisst ja, eines meiner vielen Hobbys ist Schachspielen. Ich mache dort keine missionarische Veranstaltung draus. Aber was meint ihr, wie viele Gespräche sich am Rande eines Schachbretts ergeben? Wo jemand sagt, hat das was zu bedeuten, sage ich ja. Und dann passieren Sachen. Ich denke, das ist nicht schlecht, wenn man mit dieser Gabe, die jetzt mit dem Reich Gottes nicht viel zu tun hat, einfach mal loszieht. Und das könnt ihr alle auch. Die Leute ohne Gaben gibt es nicht. Und wo Gabe und Glauben zusammenkommen, da geschehen Dinge, das nennt der Jakobusbrief Werke, und die gehören dazu. Und dann macht der Geist Gottes etwas mit den Menschen. Mit manchen ja, mit manchen nein. Haben wir nicht in der Hand. Und dann, wenn der Geist Gottes wirkt und in den Menschen Interessen erregt und Fragen, dann ist die Zeit zum Reden über den Glauben und warum wir das tun. Bis dahin sind wir einfach mal fröhlich unterwegs. Das halte ich für sehr sinnvoll. Der Glaube, der nichts macht, ist mausetot. Das wissen wir. Der Glaube, der was macht, ist fruchtbar. Das sehen wir. Ob die Werke alleine retten, wie der Jakobusbrief hier so überspitzt sagt, wage ich zu bezweifeln. Denn Jakobus und Paulus hätten sich wahrscheinlich einiges zu erzählen. Aber es ist eine Sicht der Dinge, die uns auch weiterhilft. Glaube und Leben sind nun mal eins. Sie sollten nicht zerfallen. Diese Botschaft nehmen wir als Anregung mit. Und wir nehmen als Trost mit. Es liegt ja nicht immer dauernd an uns. Und wir müssen nicht die ganze Zeit mit der Brechstange unterwegs sein zum Herzen von Menschen. Das geht nicht. Wir können etwas zeigen und warten auf die Fragen. Und untereinander können wir üben, wie wir das denn so machen, mit der Liebe und dem Glauben. Noch ein weites Feld, aber wie gesagt, an der Stelle bin ich ganz froh, dass die Christenheit dazulernt. Und auf diesem Lernprozess sind auch wir ein Teil. Und das ist doch gut. So sei der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, mit uns allen. Amen.